C'était déjà l'aube de cette fatigante journée que nous voyons finir quand le jeune Marx écrivait à Rouget « Vous ne me direz pas que j'estime trop le temps présent. Et si pourtant je n'en désespère pas, ce n'est qu'en raison de sa propre situation désespérée qui me remplit d'espoir. »
Immer dienstags um 12 Uhr.
Schwer gelesen.
Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarettenfabrik.
Hallo, verehrte Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quergelesen im Programm eures freien Lieblingsradios, dem Querfunk, auf der 104,8 MHz Antennenfrequenz. Begrüßt haben wir euch heute mit einem ganz neuen Stück von Kratzen mit dem Titel Reichtum. Heute wollen wir euch mal wieder eher nichts vorlesen, sondern euch etwas zu Gehör bringen. Und zwar einen Vortrag, den Katrin Witter in Berlin gehalten hat, am 3. Juli diesen Jahres, und zwar in der Reihe Philosophische Gespräche der Helen Panke. Ihr Thema: Das Skandalon der Philosophie, kritische Theorie und DDR. Hans Mayer, Lieselotte Richter, Heiner Müller. 1960 heißt es in einer Notiz Max Horkheimers:
Die europäische Kultur ist mangels einer Zukunft eingegangen, denn die Individuen hören auf, sich zu entfalten, wenn keine kollektive Aufgabe mehr da ist, mit der sie sich in eins setzen können.
Die DDR hatte der Idee nach den Anspruch, ein solches kollektives Projekt zu sein, bei dem nicht mehr und nicht weniger als die Verwirklichung der Menschheit auf dem Spiel stand. Ihr Scheitern gibt darum die Aufgabe auf, dieses in die gattungsgeschichtliche Reflexion mit einzubeziehen. Die kritische Theorie wusste von diesem Scheitern schon immer, doch sie wusste noch nichts vom historischen Ende des Realsozialismus. In der heutigen Situation stellt sich daher erneut die Fragen nach dem Verhältnis von kritischer Theorie und DDR, damit von negativer Dialektik und Staatssozialismus, die doch beide auf die marxische Kritik der politischen Ökonomie zurückgehen. Der Vortrag wird sich diesen Fragen widmen, indem er einige derjenigen betrachtet, die Formen der sozialismusimmanenten Selbstreflexion zu praktizieren suchten.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Veranstaltung im Rahmen der Reihe der philosophischen Gespräche. Wir haben im Rahmen dieser Reihe ja schon öfter uns beschäftigt mit der kritischen Theorie und insgesamt ist es natürlich auch ein Anspruch, die DDR-Wissenschaft und deren Erbe hier zu vergegenwärtigen. Und es ist jetzt, glaube ich, das erste Mal seit x Jahren, die wir diese Reihe schon haben, dass wir beide Themen jetzt mal zusammenbringen können, nämlich in einem Vortrag, der sich mit der Rezeption der kritischen Theorie in der DDR befasst. Es freut mich sehr, sehr, dass das zustande gekommen ist, dieses Projekt. Und als Referentin darf ich Katrin Witter vorstellen. Sie hat Philosophie studiert, Literaturwissenschaften, Kulturwissenschaften und Antisemitismusforschung in München und hier auch in Berlin. Und der Gegenstand, zu dem sie heute vortragen wird, ist zugleich ihr Dissertationsprojekt, das sie an der Uni in Princeton verfolgt. Sie hat auch schon etliches veröffentlicht. Ich will das nicht alles aufzählen, aber vielleicht eine Anthologie, die sie mit herausgegeben hat. Sie trägt den Titel Ultima Philosophia zur Transformation von Metaphysik nach Adorno. Ihre Masterarbeit hat sich beschäftigt mit den Mikrologien von Benjamin und Adorno. Und dann gibt es auch noch einen Aufsatz zu erwähnen, jedenfalls in diesem Kontext, des heutigen Abends über Heiner Müllers negative Dialektik, der im Journal Schriftstücke erschienen ist. Ich freue mich sehr, dass du gekommen bist, zu diesem Thema vorträgst und jetzt hast du schon das Wort. Bitte.
Dankeschön. Danke für die Einladung und für die Vorstellung. Ich freue mich, hier zu sein und wenn ich sage, was mein Thema ist, dann werde ich oft gefragt, ob es überhaupt kritische Theorie gab in der DDR und die Antwort ist wie in allen interessanten Angelegenheiten ja und nein. Und ich werde versuchen, ein bisschen was davon heute zu zeigen. Das ist so quasi der derzeitige Stand meiner Arbeit. Also das ist noch nicht fertig und ist ein bisschen aus dem gegriffen, was ich so die letzten Jahre herausgefunden und gedacht habe. Ich habe relativ lange überlegt, was ich heute vortrage. Die Arbeit insgesamt geht in einem Dreischritt vor. Also es gibt zuerst ein Kapitel über die Denker, die ich heute zum Teil vorstelle. Dann folgt eines über Publikationen in Zeitschriften und den literarischen Untergrund im Prenzlauer Berg. Und dem folgt dann eins über die Dramatik Heiner Müllers. Dazu sage ich am Schluss noch mal kurz etwas. Wie ich zu dem Ganzen gekommen bin und wie sich die Konzeption gewandelt hat. Also ich habe entdeckt, dass es kaum Auseinandersetzungen damit gibt und bin neugierig geworden und hatte anfangs auch vor, tatsächlich hauptsächlich etwas Rezeptionsgeschichtliches zu schreiben und habe mich dann aber davon verabschiedet, das so streng so zu machen, weil die unmittelbare Rezeption relativ gleichförmig und schematisch aburteilend ist. Ich sage dazu auch gleich noch was und habe mich dann stattdessen entschieden, eher so etwas wie einen theoretischen Schauplatz zu eröffnen, der sich zunutze macht, dass in kritischer Theorie und DDR die größten Widersprüche aufeinandertreffen, bei Gleichursprünglichkeit in Marx denken und das versuche ich quasi als Chance zu sehen. Es geht also um kritische Theorie in der DDR, aber auch um kritische Theorie und DDR. Und was ich versuche somit auch anzubieten, ist eine Deutung der DDR-Geschichte aus einer kritisch-theoretischen Perspektive. Also sie wird dann erkennbar als Teil einer Dialektik der Aufklärung, mit der wir auch heute noch umzugehen haben. Und mir geht es also um eine gattungsgeschichtliche Perspektive, weil ich denke, dass die Tragik des Scheiterns des sozialistischen Befreiungsversuchs eine ist, die die ganze Menschheit betrifft. Okay, das sind große Worte, aber jetzt zu den drei einzelnen Denkern. Vorab sage ich was zur DDR-Philosophie, wenn man sich dafür interessiert. Es gibt eine sehr, sehr gute Reihe im CH Links Verlag. Da gibt es so zu den einzelnen Jahrzehnten schöne Bücher und eine Autorin, die ich empfehlen kann, ist auf jeden Fall Camilla Warnke. Die hat auch zu einem der Denker, die ich heute vorstelle, etwas geschrieben, das ist Wolfgang Heise. Dann spreche ich noch über Lieselotte Richter und über Hans Meyer. Damit bewege ich mich vor allem in den ersten 10 Jahren der DDR-Geschichte, wo es in der Philosophie noch etwas offener zugegangen ist. Zumindest am Anfang, bis dann 56, 57 die ersten massiven Repressionen eingesetzt haben. Camilla Warnke, die ich gerade erwähnt habe, hat auch etwas über die Hegel-Rezeption zum Beispiel geschrieben. Und da sind die Argumente der Gegner sehr ähnliche wie auch die der Gegner der kritischen Theorie. Die drei, die ich heute vorstelle, sind bewusst sehr unterschiedliche Figuren. Wolfgang Heise, ein strenger Marxist, Lieselotte Richter, eine Religionsphilosophin mit Hang zum Mystizismus und Meyer, ein Literaturwissenschaftler aus dem Kreis der ersten Generation der kritischen Theorie. Sie eint eine gewisse Eigenwilligkeit im Denken, und zwar in einem Gesellschaftszusammenhang, in dem eine solche, zumindest als öffentlich praktizierte, deutlich erschwert war. Es klingt vielleicht kitschig, aber DDR-Geschichte aus einer kritisch-theoretischen Perspektive zu erzählen, heißt auch, die Geschichte von einzelnen Denkern zu erzählen, die dort schon mehr oder weniger um ihre Präsenz zu kämpfen hatten und denen heute erneut ein Vergessen droht. Ich will auch kurz was zum Veranstaltungsbild sagen. Wer es nicht gesehen hat, das ist der Marcuses Grabstein, da steht drauf Weitermachen. Das gefiel mir ganz gut. Ich habe es nicht ausgesucht, aber es gefiel mir gut, weil sich natürlich die Frage auch stellt, womit weitermachen. Dazu sage ich am Schluss noch etwas. Jetzt sage ich zuerst mal ein bisschen was zum Hintergrund, und zwar zu dem, was die kritische Theorie über die DDR gedacht und geschrieben und gesagt hat. Adorno und Horkheimer hatten bekanntlich keine Sympathien für die Sowjetunion und den DDR-Sozialismus. Marcuse war um eine Nuance offener eingestellt als seine beiden Kollegen. Er schlug Horkheimer im August 1946 eine Kontaktaufnahme zu den neuen SED-Eliten vor, was Horkheimer nicht beantwortet hat. Und wir verdanken dieser graduellen Offenheit aber auch eine der wenigen Auseinandersetzungen mit dem Sowjetmarxismus aus der Perspektive der kritischen Theorie, seine Studie Die Gesellschaftslehre des sowjetischen Marxismus von 1957. Die zeichnet sich durch zweierlei aus. Einerseits dadurch, dass sie die Errungenschaften der Aufklärung ernst nimmt und über sich hinaustreiben will, zu ihrer Verwirklichung hin, und die deswegen Politik und Ideologie der Sowjetunion daran misst, inwieweit die Verwirklichung der Ideen Freiheit und Gleichheit dort gelungen ist. Andererseits zeichnet sie sich dadurch aus, dass sie dem Misslingen dieser Verwirklichung historisch-materialistisch nachgeht, indem sie zeigt, inwiefern die Verselbstständigung des sozialistischen Staats Produkt ökonomischer und materieller Bedingungen ist, und zwar vor allem der ökonomischen und industriellen Rückständigkeit. Besonders zwei Gedanken aus dieser Studie möchte ich kurz hervorheben. Zum einen betont Marcuse die Relevanz der Kategorie des Individuums, deren Untergeordnetheit im sowjetischen Wertesystem Marcuse damit erklärt, dass dort aufgeklärter Absolutismus und Liberalismus sozusagen übersprungen worden sind. Das lässt sich natürlich nicht ganz auf die DDR übertragen. Peter Hacks, glaube ich, hat von der Bedeutung des Untertanengeistes Preußischen dort gesprochen. Aber trotzdem ist der Gedanke wichtig. Der andere Punkt von Marcuse, den ich noch hervorheben will, ist seine Beobachtung bezüglich des Verhältnisses von Basis und Überbau in der Sowjetunion, wo laut ihm eine Angleichung beider stattfindet. Der Überbau werde entsprechend den Erfordernissen der Produktion geformt, allerdings von einer verstaatlichten Produktion. Marcuse versucht sich also daran, den inneren Bewegungen des Realsozialismus nachzugehen, also der Bürokratismus, das haben ja auch andere Theoretiker gemacht, aber Marcuse eben der einzige aus dem Kreis der kritischen Theorie. Der Überbau werde durch den Staat methodisch und systematisch an die Basis angeglichen, wie Marcuse schreibt. Zitat, indem er jener Funktionen beraubt wird, die gegenüber der Basis transzendent und antagonistisch sind. Die Spannung zwischen Idee und Wirklichkeit, zwischen geistiger und materieller Kultur, eine Spannung, die eine der Triebkräfte der westlichen Zivilisation war, wird nicht gelöst, sondern methodisch abgebaut. Zitat Ende. Also laut Marcuse wird das Verhältnis von Basis und Überbau quasi realhistorisch so mechanisch, wie es wohl gern marxistisch missverstanden werden könnte. Es hat die bekannten Folgen für Kunst und Philosophie im sowjetischen System. Nachher wird es kurz um Entfremdungsdebatten gehen und da ist es gut, diesen Gedanken im Hinterkopf zu haben. Die Ablehnung Horkheimers und Adornos war fundamentalen philosophischen und politischen Erwägungen geschuldet. Adorno äußert sich in der negativen Dialektik zum Beispiel ganz explizit über die Verstümmelung der Theorie durch den Praxisfetisch, und in der Dialektik der Aufklärung ist die Rede vom Umschlag von Kritik in Affirmation. Aber ihre Ablehnung war auch der besonderen Situation im beginnenden Kalten Krieg geschuldet, in dem sie anfangs durchaus noch zwischen den Stühlen saßen. Also sie waren nicht nur kurz nach dem Faschismus in der Sowjetunion mit einer anderen Form der Unterdrückung individueller Freiheit konfrontiert, die ihnen aufstoßen musste, auch wollten sie im Nachkriegs-Westdeutschland ein Institut aufbauen. Um konservativen Kritikern keine offene Flanke zu bieten, distanzierten sie sich schon bald rigoros vom Ostblock. Ihre Positionierung wurde zur Existenzfrage, denn die anhaltende Nähe zum marxischen Denken blieb ihren Kritikern und Konkurrenten nicht verborgen, die versuchten, diese Nähe gegen sie auszuspielen. Deutlich wird das an den Reaktionen auf den unautorisierten Abdruck des Odysseus-Kapitels in Heft 4 1949 der neu gegründeten ostzonalen Zeitschrift Sinn und Form. Horkheimer und Adorno, die davon zunächst nichts wussten, waren dafür im Westen mit Kollaborationsvorwürfen konfrontiert und sahen sich zu einer öffentlichen Reaktion gedrängt. Adorno hat ein Statement entworfen in Reaktion darauf, aus dem würde ich kurz zitieren, das ist ein längeres Zitat. Darin heißt es unter anderem, dass, Zitat, unsere Philosophie als dialektische Kritik der gesellschaftlichen Gesamttendenz des Zeitalters im schärfsten Gegensatz zu der Politik und Doktrin steht, welche von der Sowjetunion ausgeht. Die Furcht davor, es könne die unzweideutige Absage an die vom russischen Regime und seinen Satelliten betriebenen Politik der internationalen Reaktion zugutekommen, hat den letzten Schein des Rechts verloren in einer Situation, in der es den Männern, die den Staat vergötzen und denen Kosmopolitismus das ärgste Schimpfwort ist, gelang, der Spießbürgerweisheit zur schmählichen Wahrheit zu verhelfen, Faschismus und Kommunismus seien das Gleiche. Jede Interpretation unserer Arbeit im Sinne einer Apologie Russlands lehnen wir aufs Schärfste ab und glauben, dass das Potenzial einer besseren Gesellschaft dort eher bewahrt wird, wo die bestehende analysiert werden darf, als dort, wo die Idee einer besseren Gesellschaft verderbt ward, um die schlechte bestehende zu verteidigen. Adorno hat deswegen auch 1964 noch eine persönliche Anfrage von Hans Bunge, etwas zum Eisler Sonderheft von Sinn und Form beizutragen, sehr freundlich abgelehnt. Heute hingegen ist es möglich, sich auf einer anderen Ebene zum Projekt Realsozialismus zu verhalten. Volker Braun wies in seinem jüngsten Buch auf die vor einigen Jahrzehnten getane Spekulation des Psychoanalytikers Kurt Eisler hin, man werde sich noch vor Ende des jetzigen Jahrhunderts für diese, Zitat, halb utopische, halb archaische Landschaft interessieren und nach der vergrabenen Erfahrung fahnden. Das können wir heute beobachten und neben Debatten darüber, wie das Leben diesseits der Mauer denn nun wirklich gewesen sei, ermöglicht es auch eine geschichtsphilosophische Bearbeitung dieses Materials und der verschütteten Erfahrungen. Was bedeutet das Scheitern des real existierenden Sozialismus für die Idee einer vernünftig organisierten Kollektivität, beziehungsweise wie lässt sich diese Idee noch denken? Kein Ansatz eignet sich meiner Ansicht nach besser als der der kritischen Theorie, um diesen Fragen nachzugehen. Adorno, Horkheimer und ihren Kollegen war klar, was ihre Absage an die Praxis bedeutete. Dass sie sich dafür entschieden, hatte historisch konkrete Gründe, die in dem Statement eben anklangen. Dass sie mit ihrer Einschätzung der geschichtlichen Tendenzen richtig lagen, hat sich über die folgenden Jahrzehnte leider immer wieder erwiesen. Tatsächlich liegt genau in diesem historisch konkreten Denken die Fortführung des Marxischen philosophischen Projekts. Bei der negativen Dialektik Adornos handelt es sich um die konsequente Weiterentwicklung der Marxischen Theorie, Man könnte sagen, eine Revolutionstheorie, die sich im Verhältnis zur Praxis bzw. zur ausgebliebenen Praxis konstituierte. Die Weiterentwicklung der marxistisch abgenutzten Begrifflichkeiten ist Verrat am Buchstaben, um dem Geist die Treue zu halten. Innerhalb des Feldes der kritischen Theorie konzentriere ich mich auf sie, also die negative Dialektik, weil sie deren Inhalte philosophisch auf dem höchsten Niveau ausdrückt. Ihre Form, immanente Kritik oder auch bestimmte Negation, ist in meiner Arbeit der Referenzpunkt. Das erlaubt ihr schließlich, in der Dramatik Heiner Müllers einen Ausdruck solcher negativer Dialektik auszumachen. Was ich also systematisch betrachtet mache, ist zunächst den Begriff der kritischen Theorie auf die negative Dialektik Adornos zu verengen, um das dann wieder zu erweitern und so offen für Denkformen zu sein, die nicht unbedingt mit dem Buchstaben Adornos übereinstimmen, wohl aber zumindest in Teilen mit seinem Geist. Das ist dem geschuldet, dass man für die DDR ein eigenes begriffliches Koordinatensystem entwickeln muss, wenn man sie und die dort Denkenden nicht einfach in externen Maßstäben messen will, was nämlich unvermeidlich zu einem westlichen Triumphgestus führen würde, der angesichts der Weltlage sich offensichtlich verbietet. Mindestens so ablehnend, wie die kritische Theorie dem Ostblock gegenüberstand, blickte man in der DDR von offizieller Seite aber auch auf sie, die man für theoretische Klassenfeinde hielt. Es gab natürlich Bücherschmuggel und Exemplare in Bibliotheken, aber die Texte selbst wurden, auf Wunsch von beiden Seiten, hier nicht verlegt. Es gab Lesekreise und vereinzelte begeisterte Leser, wie zum Beispiel den Autor Jan Faktor, den Psychoanalytiker Jochen Schade oder auch Wolfgang Thierse. Die Dialektik der Aufklärung selbst erschien noch 1989, versehen mit einem sehr lesenswerten Nachwort von Waltraud Naumann-Bayer. Die Position der offiziellen Philosophie kann exemplarisch nachgelesen werden in der von Manfred Buhr herausgegebenen Reihe zur Kritik der bürgerlichen Ideologie. Ich habe also ein paar von diesen Büchern liegen hinten und ich habe auch ein paar davon dabei, falls sich die jemand später noch angucken will. Die Vorwürfe sind entsprechend dem marxistisch-leninistischen Dogma stets Negativismus, Dekadenz, Resignation, Praxisferne und Feindlichkeit, Bürgerlichkeit oder Kleinbürgerlichkeit. Die Argumente sind meist formelhaft vorgetragen und ähneln inhaltlich der marxistischen Kritik an der kritischen Theorie im Westen. Ich gehe in Teilen im Zuge meiner Vorstellung Wolfgang Heises darauf ein. Dafür machen wir jetzt einen Sprung in das Jahr 1946. Die alte Berliner Universität wurde unter der sowjetischen Militäradministration bereits im Januar jenes Jahres neu eröffnet. Und zwar ganz bewusst neu und nicht wieder eröffnet, um der Vier-Mächte-Kontrolle entzogen zu sein. Da noch kein eigenes akademisches Programm ausgearbeitet war, orientierte man sich an den sowjetischen Universitäten. Das bedeutete inhaltlich unter anderem eine Zentralisierung und Vereinheitlichung der Lehrinhalte und Marxismus-Leninismus als obligatorisches Fach. Die Studenten wurden durch ein Zulassungsverfahren politisch ausgewählt. Bei vielen handelte es sich um Antifaschisten, denen allerdings die Politisierung der Universität zu widersprechen begann und es regte sich Widerstand, auf den wiederum mit Verhaftungen reagiert wurde. Die SED hatte wenig Erfolg bei den Studentenratswahlen 1947. Im Frühjahr 1948 spitzte sich die Situation zu und führte zur Gründung der FU. Nachdem einige Studenten, denen die Studienerlaubnis entzogen worden war, zu einem Vorlesungsstreik aufgerufen und auf der Kundgebung am Hotel Esplanade eine neue Universität gefordert hatten, hat im Mai 1948 die Stadtverordnetenversammlung die Gründung der FU in Auftrag gegeben. Mitten in diesen Ereignissen bewegte sich der Student Klaus Heinrich, der hier interessant ist, weil er den Rest seines Lebens damit verbrachte, sich theoretisch mit kollektiver Geistfeindlichkeit und ihrer Bedeutung für die Gattungsgeschichte auseinanderzusetzen. Er ist deswegen eine zentrale Figur im Hintergrund meiner Arbeit. Mit seinem Weggang in den Westen verlor die DDR eine bedeutende denkerische Instanz noch vor der Staatsgründung im Oktober 1949. Heinrich erblickte später in den Nachkriegsjahren in Berlin eine Zeit geprägt von Aufbruchsstimmung, Zitat, in der noch Neues, Unerwartetes geschehen konnte, in der wir noch daran mitwirken konnten. Dieses Gefühl ist eines, das er mit einem Kommilitonen geteilt haben dürfte, der einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat. Sein Name ist Wolfgang Heise. Heinrich und Heise kannten sich gut. Im Jahr 1948 führten die beiden öffentliche Existenzialismusdiskussionen im Kulturbund. Nachdem Heinrich in den Westen ging, war der Kontakt zwischen beiden zwar unmittelbar gekappt, doch nicht nur fand Heinrich noch viele Jahre später würdigende Worte für Heise, auch stellte sich später über Heiner Müller sogar wieder so etwas wie eine Verbindung zwischen den beiden her. Der junge Wolfgang Heise ließ sich nicht für die Gründung einer bürgerlichen Universität agitieren. Er war ein Denker, der streng mit dem Marxismus-Leninismus hielt. Sein Geist legte aber zugleich einen solchen Expansionsdrang an den Tag, dass er sich in der institutionalisierten Philosophie in der DDR schließlich nicht mehr zurechtfand und 1968 in eine andere Neugründung hineingeriet, die der Sektion Ästhetik-Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität, ein Raum, der weniger hermetisch organisiert war als die Philosophie, als Kernbereich der Ideologie, wie es der Heise-Herausgeber Ernst Müller nennt. 1972 wurde er dort ordentlicher Professor. Heise selbst riet auch seinen Studenten dazu, in die Ästhetik zu wechseln, sofern sie sich nicht mit dem engen Rahmen der akademischen Philosophie abfinden wollten. Dieser Konflikt zwischen Systemtreue und Denksehnsucht ist exemplarisch für die Erfahrung vieler anderer Denkender und Schreibender in der DDR, die von der konkreten Gestalt des Sozialismus zunehmend enttäuscht wurden. Heises Bedeutung für das Geistesleben in der DDR ist kaum zu überschätzen. Er war zahlreichen Künstlern und Intellektuellen Freund, Kritiker und Ratgeber und seine Vorlesungen waren immer gut besucht. Einigermaßen bekannt ist, dass Heiner Müller Wolfgang Heise hochachtete, weniger bekannt, dass Heise wiederum Müller in den Westen an die FU Berlin in die Vorlesungen Heinrichs schickte, wie Wolfgang Fritz Haug schreibt. Die Personenkonstellation Heise-Heinrich-Müller zeigt schön die universale Dimension der Thematik, die sich nicht einfach in einem Ost-West-Schematismus erschöpft. Heises Habilitation von 1963, Aufbruch in die Illusion zur Kritik der bürgerlichen Philosophie, widmet sich im Sinne der marxistisch-leninistischen Doktrin der westlichen Philosophie, die er als Widerspiegelung der materiellen Verhältnisse in einem verzweifelten Imperialismus betrachtet. Über Adorno und Horkheimer heißt es hier, es handle sich bei ihrem Projekt um, Zitat, hegelianisierende, Marx zu antimarxistischen Zwecken gebrauchende, wahren Fetischismus und Verdinglichung selbst versteinern lassende und die wirkliche Klassendialektik preisgebende, linke Kritik. Zitat Ende. Der Klassencharakter dieses sogenannten Idealismus ermögliche, Zitat, heftigste Kritik an den gesellschaftlichen Zuständen, ohne deren materielle Grundlagen zu treffen. So ist die Parteilichkeit hier schon dem theoretischen Ausgangspunkt immanent, führt in der Theorie eben zu jener konservativen Haltung gegenüber den materiellen Verhältnissen. Zitat Ende. Solche oder ähnliche Aussagen finden sich in allen Texten der dogmatischen Rezeption. Man muss Heise aber zugestehen, dass er einerseits hier schon sehr gründlich liest und zum Beispiel auch die Positivismuskritik in der Dialektik der Aufklärung würdigt, andererseits bestimmte Einschätzungen bürgerlicher Philosophie durchaus plausibel sind, etwa die Annahme, dass sich darin das Krisen- und Ohnmachtsbewusstsein des Spätkapitalismus ausdrücke, das eine Tendenz zum Religiösen aufweist. Es wäre wahrscheinlich lohnenswert, postmoderne Philosophien aus einer solchen Warte zu betrachten. Einen abstrakten und verbohrten Charakter erhalten seine Ausführungen dadurch, dass er diese bürgerlichen Philosophien als mehr denn das begreift, nämlich auch als Schwanengesang eines notwendig im Niedergang begriffenen Systems, dem fortschrittsdogmatisch die Überlegenheit des Sozialismus gegenübergestellt wird. Im Jahr 1965 erscheint Heises Aufsatz über Entfremdung in der deutschen Zeitschrift für Philosophie. Übrigens auch eine DDR-Gründung und eine, die heute noch existiert, so wie sie nun Form. Aus marxistisch-leninistischer Perspektive gehört die Entfremdung natürlich der kapitalistischen Epoche an und also einem überwundenen Stadium. Der Begriff hatte deswegen Sprengkraft im Sozialismus. Sie anzusprechen als ein andauerndes Phänomen war ein philosophisches Wagnis. Der Aufsatz macht deswegen ein zentrales Moment in Heises Denken aus, indem er hier den Sozialismus selbst, wenn auch zurückhaltend und im Einklang mit der offiziellen Sprache, dennoch in seiner zu dem Zeitpunkt gegebenen Gestalt kritisiert. In der sozialismusimmanenten Entfremdungsdebatte, die auf eine Kritik der Verselbstständigung des sozialistischen Staats hinausläuft und die zuvor schon in großem Umfang 1963 auf der Kafka-Konferenz in Lipice geführt worden war, zeigt sich eine Form der Selbstreflexion, eines negativen Sozialismus, wenn man so will. Ein Sozialismus, der die Fähigkeit zur Selbstkorrektur behält. Heise wurde für seinen Aufsatz unter anderem von dem bereits erwähnten Manfred Buhr heftig kritisiert, aber auch indirekt von Walter Ulbricht. An der Sektion Ästhetik-Kulturwissenschaft konnte Heise, den man als sozialistischen Universalgelehrten mit ästhetischem Schwerpunkt bezeichnen kann, seinen Interessen vertieft nachgehen. Unter anderem behandelte er hier in seinen Ästhetikvorlesungen auch Adorno. Dabei zeichnet er sich nicht nur durch das Zulassen von Ambivalenzen aus, sondern auch dadurch, dass er dies öffentlich tat. Er bemühte sich um Zugänglichkeit der Texte, indem er etwa in seinem Aufsatz 10 Paraphrasen zu Wanderers Nachtlied seitenlang aus Adornos ästhetischer Theorie zitiert. Heises Treffsicherheit in den Vorlesungen ab 1968 ist bemerkenswert. Bei ihm findet sich zu diesem späten Zeitpunkt das höchste Niveau der Adorno-kritischen Rezeption in der DDR. Es zeigt sich auch daran, dass er auf dessen interessantere Kritiker im Westen Bezug nahm, zum Beispiel auf Leo Kofler, der wiederum sowohl stalinistischen Bürokratismus als auch den Praktizismus der Neuen Linken kritisierte. Neben der üblichen Kritik am Negativismus Adornos spricht Heise hier auch die Leistung der Philosophie Adornos an. Sie liege, so heißt es in einer Vorlesung, Zitat, im mikrologisch detaillierten Nachweis des Widerspruchs von Erscheinung und Wesen, ideologischem Anspruch und Realität innerhalb der Ideologie. Adorno repräsentiert eine scharfsinnige, oft wirklich dialektisch zugreifende Kritik der bürgerlichen Ideologie, damit des philosophischen Idealismus. Hier entwickelt er eine oft fruchtbare, gleichsam monadologische Methode, am Besonderen den universalen Gesellschaftszusammenhang sichtbar zu machen. Freilich bleibt dies im Negativen. Deshalb wird ihm Beckett zu einer Phänomenologie des Geistes unserer Epoche. Im Endspiel, das er analysiert, vollendet sich die Wahrheit der Selbsterfahrung des Geistes nach Auschwitz. Zitat Ende. Das sind keine schlechten Worte für das Programm Adornos, das Heise auch für konsequent hält und dessen philosophische Leistungen er im Einzelnen sich nicht zu loben scheut. Nur vernachlässige Adorno, und hier ist Heise ganz im Einklang mit der offiziellen Position in der DDR, die positive Kollektivität des Sozialismus. Adorno sei abstrakt idealistisch, indem er die wahre Praxis verkenne. Allerdings nähert sich Heise in seiner letzten, unvollendeten Arbeit, ohne es zu wissen, den adornoschen Einsichten an. In Hölderlin, Schönheit und Geschichte ringt Heise mit dem Verhältnis Hölderlins zur Revolution. Es geht mitunter um die Frage, wie ist ein Festhalten an der Revolution in nachrevolutionären Zeiten möglich? Achim Trebes hat in seiner Heise-Studie die Nähe zwischen Heises und Hölderlins Situation herausgearbeitet. Beide wollen an der Revolution festhalten, wo sie objektiv immer weniger auszumachen ist. Das Beharren auf der Revolution in einer solchen Situation muss idealistisch und abstrakt werden, was für den Dichter Hölderlin ein geringeres Problem darstellt als für den marxistischen Philosophen Heise. Damit dreht sich der Punkt, den Heise immer wieder gegen Adorno macht. Dieser würde nur die abstrakte Möglichkeit sehen, er selbst aber die Wirklichkeit des Möglichen in der Revolution gegen Heise selbst. Heise will Philosophie, die bei der Revolution bleibt. Wie ich anfangs sagte, verstehe ich Adornos Philosophie als eine solche. Deren angesichts der historischen Situation notwendigen Negativität ist Heise verstellt. So gesehen ließe er sich vielleicht als negativer Dialektiker fassen, der es selbst noch nicht weiß. Ich komme jetzt zu Lieselotte Richter, die ebenfalls an der HU gelehrt hat. Sie ist sehr unbekannt, 1906 geboren, die erste Frau auf einem Philosophielehrstuhl in Deutschland, auf demjenigen von Hegel. Im Oktober 1946 hielt sie ihre Antrittsvorlesung, 1948 erhielt sie Professur und Lehrstuhl und leitete anschließend bis zu ihrem Wechsel an die Theologie das philosophische Seminar. Ihre Lehrveranstaltungen waren sehr gut besucht und fanden großen Zuspruch. Sie war überzeugte Kommunistin, zeitweise KPD und Rote Hilfe-Mitglied und kurzzeitig auch in der SED. Von den Zuständen in der DDR war sie bald schon schockiert und machte daraus keinen Hehl, wie ein Brief von ihr an den Rektor der Berliner Universität aus dem Sommer 1948 zeigt, also kurz nach den Studentenunruhen und der entsprechenden Repression. Sie schreibt, sie habe freudig ihr Universitätsamt angetreten, Zitat, mit dem Willen, jene als verhängnisvoll erkannte und bewiesene Totschweigung und Verkennung des wissenschaftlichen Sozialismus nun durch eine gerechte und objektive Würdigung im Rahmen der abendländischen Geistesgeschichte zu beseitigen. Zitat Ende. Sie beobachte aber, dass nun die restliche abendländische Geistestradition so behandelt werde, wie es früher mit der sozialistischen Theorie geschehen sei. Darin sehe sie, Zitat, nicht nur eine schwere Schädigung der beiden Geistesströmungen, sondern ein Verlieren der Wahrheit überhaupt. Zitat Ende. Hier klingt sie philosophisch sehr bestimmt, ihre Positionen waren aber nicht immer so klar. Sie hatte einen Hang zum Mystizismus und blieb bei aller Liebe zur Philosophie stets eine religiöse Denkerin. Eine religiöse, aber eine interessante Denkerin, die versucht hat, dem Sozialismus treu zu bleiben und zugleich nach eigenen Denkformen gesucht hat. Dabei entwickelte sie mitunter Ansätze, die denen Adornos zumindest ähnelten. Mit Klaus Heinrich gemeinsam war sie kurz vor dem eben zitierten Brief in Konflikt mit der SED geraten. Nach einem kritisch abwägenden Vortrag Richters über Sartre, der zu dem Zeitpunkt von der dogmatisch-marxistischen Position verpönt war und den sie beschloss, mit der Aufgabe des Philosophen, die gedankenlos übernommenen herkömmlichen Werte in Frage zu stellen, widersprach ihr ein Parteifunktionär heftig. Heinrich verteidigte Richter daraufhin. Beide sollten anschließend verhaftet werden. Während Heinrich in den Westen ging, blieb Richter weiterhin an der HU. Sie wechselte allerdings 1952 an die Theologie, denn ihre Themen fanden nach der Hochschulreform 1950-51 kein Unterkommen mehr am Philosophischen Institut. Wie im Falle Heises fand hier eine Verdrängung der Philosophie aus der Philosophie statt. Richters Hauptinteresse galt auch vor dem Wechsel schon religionsphilosophischen Fragestellungen. Sie beschäftigte sich etwa mit Leibniz, Mendelssohn und Kierkegaard. Mindestens das Kierkegaard-Buch von Adorno kannte sie auch, es interessierte sie allerdings kaum. Sie vertrat einen Disziplinensynkretismus, ausgehend von der Annahme, dass es sich bei philosophischen Begriffen um Säkularisierungen von theologischen handelt. Im Gegensatz zu Adorno, der dies ebenfalls annahm, fürchtete Richter allerdings dezidiert um die Verflüchtigung religiöser Gehalte. In ihren Schriften geht sie auch dort, wo es um historische Thematiken geht, von der Gegenwartsgesellschaft aus. So etwa in ihrer zweiten Dissertation über Immanenz und Transzendenz im nachreformatorischen Gottesbild von einer Krise des Transzendenzgedankens in der Moderne. Mit der Annahme einer solchen Krise trifft sie auch das philosophische Geschehen im Marxismus-Leninismus, dessen Begriffspositivismus die dialektische Spekulation damit die Transzendenzpotenziale der Marxischen Kritik auslöscht. Zwar ist ungewiss, ob eine solche Lesart von Richter intendiert war, sie ist jedoch im Einklang mit ihrer Antwort an einen ihre Gesinnung prüfenden Sowjetmajor im Jahr 1948. Sie fordert in dieser Antwort eine offene Dialektik, gewonnen aus der Hegelschen Denkmethode. Offene Dialektik heißt für sie, Zitat, jedes philosophische System, jeder Standpunkt und jede Doktrin, die glaubt oder behauptet, die Kernfragen menschlichen Denkens ein für alle Mal in eindeutig festlegender Richtung gelöst zu haben, bedeutet das Ende alles Philosophierens, ja, alles menschlichen Fortschrittsstrebens überhaupt. In ihren Vorlesungen suchte sie ein solches Denken zu praktizieren. Dass Richters philosophiehistorische Arbeiten auch Appelle an die Gegenwart waren, zeigt sich beispielsweise auch daran, dass sie dem von ihr wahrgenommenen Beschweigen des Antisemitismus und jüdischer Kulturleistungen in der DDR, sie sprach vom kalten Antisemitismus, mit der Publikation einer Studie über Moses Mendelssohn zu begegnen suchte. Allerdings wendete sie sich auch direkt ihrer Gegenwart zu, an der sie philosophisch wenig Gefallen fand. Sie ging aus von einem Zeitalter der Vermassungstendenz und eines nivellierenden Herdentriebs, dem sie ihr Konzept von schöpferischer Einsamkeit entgegenzusetzen suchte. In einem Vortrag von 1952 über zeitbedingte Müdigkeit, wohl in West-Berlin gehalten, wo sie auch Zeit ihres Lebens gewohnt hat, geht sie von einer allgemeinen, uneingestandenen Ermüdung bei gleichzeitiger, allgegenwärtiger Geschäftigkeit aus. Ihr Blick auf die Gesellschaft ist hier recht realistisch. Diese Form der Erschöpfung betreffe sowohl das Individuum wie auch die Gesellschaft. Es heißt hier, Zitat, alle Symptome des heutigen Einzel- wie Massenmenschen deuten auf eine schwere Erschöpfungspsychose hin, die gesteigert wird, indem man gedankenlos von außen her durch technische Betriebsamkeit diese Warnsignale zu übertonen sucht. Diese, also die technische Betriebsamkeit, schafft nur die Illusion von hektischer Lebhaftigkeit, aber sie entlastet und erholt nicht den Menschen, sondern sie spannt ihn immer mehr ein. Zitat Ende. Richter macht als Folge ein Abstumpfen und eine zunehmende Denkunfähigkeit aus, die unter anderem die Anfälligkeit der Individuen für Ressentiments und propagandistische Infiltrierung zur Folge habe. Sie entwickelt die Idee einer sich selbst vergiftenden Gesellschaft. Diese Konzeption erinnert durchaus momenthaft an den Begriff der Pseudoaktivität bei Adorno, die er fasst als, Zitat, Tun, das sich überspielt, ohne sich einzugestehen, in welchem Maß es der Ersatzbefriedigung dient, sich zum Selbstzweck erhebt. In solchen Situationen denkt man nicht mehr. In der verabsolutierten Praxis reagiert man nur und darum falsch. Ein Ausweg könnte einzig Denken finden, und zwar eines, dem nicht vorgeschrieben wird, was herauskommen soll. Zitat Ende. Auch Richter sieht einen möglichen Umgang mit dem Aktivismus in der Kontemplation, allerdings nicht in der philosophischen, sondern in Selbstzuwendung und Meditation. Konkrete philosophische Übereinstimmung zwischen Richter und Adorno ist unmöglich. Für Richter bleibt stets die Religion das Wesentliche in der Existenz des Menschen. Allerdings sah Richter die Aufgabe des Philosophen in der Ausbildung von Gegengiften gegen Zeittendenzen. So betrachtet mag er in Zeiten der Neutralisierung von Metaphysik die Betonung des Religiösen wie ein Gegengift erschienen sein. Damit begeben wir uns zuletzt nach Leipzig zu dem Literaturwissenschaftler Hans Meyer, der von 1948 bis 1963 dort an der Universität lehrte. Zwar war er vom Marxismus überzeugt und folgte dem Ruf nach Leipzig einigermaßen gern, doch hegte er nie Sympathien für den marxistisch-leninistischen Dogmatismus und machte sich keine Illusionen darüber, wohin es mit dem Projekt des Realsozialismus ging. Mich interessiert er darum hier mehr als sein ebenfalls in Leipzig tätiger Kollege Ernst Bloch, der zumindest in den ersten Jahren der DDR sich dem staatlichen Apparat eher andiente. Wobei auch er später kritischer wurde und ihm, wie vielen Intellektuellen, ab 1956 übel mitgespielt wurde und er 1957 zwangsemeritiert wurde. Meyer war seit 1934 in Kontakt mit Horkheimer und erhielt schon bald Zuwendungen vom Institut für Sozialforschung, schrieb Beiträge für den Besprechungsteil der Zeitschrift für Sozialforschung und führte theoretische Diskussionen mit Horkheimer. Er bezeichnete ihn als einen seiner wichtigsten Lehrer. Wohl in keiner Person war die kritische Theorie so in der DDR vertreten wie in der Meyers. Adorno war von Meyers fortdauernder Identifikation mit dem Projekt der kritischen Theorie wenig begeistert, wie er in einem Brief Horkheimer mitteilt. Meyer kam in die DDR, nachdem er durch die Vorschule der kritischen Theorie gegangen war. Über die Studien zu Autorität und Familie, an denen er mitgearbeitet hatte, schreibt er 1982 in seinem Erinnerungsbuch »Ein Deutscher auf Widerruf«: Horkheimer habe die richtigen Fragen gestellt, denn der Nationalsozialismus ließe sich nicht so erklären, wie es die kommunistische Propaganda tat, als eine Herrschaftsstrategie der Bourgeoisie. Es lässt sich davon ausgehen, dass er eine entsprechende Einschätzung des DDR-Antifaschismus auch in seinen Leipziger Jahren bereits teilte. Das Projekt der kritischen Theorie, wie er es kennengelernt hatte, fasst er später in Abgrenzung zum Sowjetmarxismus so zusammen, Zitat, der institutionalisierte Marxismus der Russen und ihrer Kommentaren war unbrauchbar, Zitat Ende. Horkheimer habe ihm beim ersten Treffen erklärt, Zitat, das Institut befasse sich nicht mit dem Marxismus, sondern mit kritischer Theorie. Der neue Terminus war auf Verfremdung angelegt. Man gedachte neu zu denken, natürlich auf der Grundlage marxistischer Texte. Zitat Ende. Meyer hatte also sehr genau verstanden, um was es der kritischen Theorie geht, wie auch ein Brief an Horkheimer im November 1937 zeigt. Dort formuliert er eine Kritik der verselbstständigten Planwirtschaft, wobei er dennoch versucht, die Idee des Sozialismus zu retten. Er schreibt, der neue Ökonomismus, diesmal planwirtschaftlicher Struktur, der den Menschen, sein Glück, seine Freiheit, dem nichts als ökonomischen opfert, kann uns nicht ohne weiteres als Sozialismus, als Reich der Freiheit nach dem Ende des Reichs der Notwendigkeit verkauft werden. Was hilft noch alles Gerede über sozialistischen Humanismus, wenn er dort gepredigt wird, wo es weder human noch sozialistisch hergeht, wo aufs Neue, wie in der bürgerlichen Welt, Geist und freies Denken sich verdächtig machen, wo wiederum die Ökonomie und der Staat ganz wie mutatis mutandis in der bürgerlichen Ordnung dem Menschen zur fremden, äußerlich feindlichen Gewalt geworden sind. Zitat Ende. Neben seiner weitreichenden Belesenheit dürfte es auch diese Illusionslosigkeit gewesen sein, die zu seiner Bedeutung für das Geistesleben an der Leipziger Universität beitrug. Von Anfang an verhielt er sich eigenwillig gegenüber dem Staats- und Universitätsapparat und suchte seine Inhalte und Überzeugungen durchzusetzen. Sein Denken gegen Widerstände spielte sich nicht in der Philosophie, sondern vor allem im Bereich der Literatur ab, einmal in Form von Publikationen, dann aber auch in seinen Lehrveranstaltungen. Meyer war ein theoretischer Umschlagplatz, er schien sich auch mit seinen Studenten über die kritische Theorie in Frankfurt auszutauschen. Im April 1950 schreibt er an Adorno, Zitat, ein Student, der neulich hier war, erzählte mir, dass sie mit Horkheimer im Sommer gemeinsam lesen würden. Zitat Ende. Auch erwähnte er Adornos Kafka-Aufsatz in einer Vorlesung über deutsche Gegenwartsliteratur 1954, denn der sei, Zitat, bei weitem das Beste, was zu diesem Thema seit einiger Zeit geschrieben wurde. Zitat Ende. Meyer war mit seinem Einsatz für Kafka hier sozialismusimmanent sehr früh dran, denn die offizielle Haltung zu diesem angeblich bürgerlich dekadenten Autor änderte sich erst langsam ab den 1960er Jahren im Zuge der bereits angesprochenen Kafka-Konferenz 1963. Eines der Seminare Meyers besuchte auch Uwe Jonsson. In der bis zum Mauerbau gut ausgestatteten Institutsbibliothek hätten sich laut Meyer dieser und seine Freunde mit Literatur versorgt. Zu diesen Freunden von Jonsson zählten unter anderem der Linguist Manfred Bierwisch und der Musikologe Eberhard Klemm, deren Freundschaft sich über eine Entdeckung der ihnen beiden gemeinsamen Begeisterung für Adorno entwickelte, wie ich von Manfred Bierwisch erfahren durfte. Klemm rezipierte auch später als Musikwissenschaftler in der DDR Adorno und hatte brieflichen Kontakt zu ihm. Die Musikwissenschaften stellen insgesamt ein Feld dar, in dem Adorno sehr gern und offen gelesen wurde. Meyers Interventionen im Bereich der Literatur haben ein besonderes Gewicht, bedenkt man, welche Bedeutung der Literatur im Leseland DDR gegeben wurde. Das beste Beispiel dürfte Meyers Beitrag zur Gegenwartslage unserer Literatur sein, der am 28. November 1956 im Deutschlandsender ausgestrahlt werden sollte, was vom staatlichen Rundfunkkomitee verhindert wurde. Meyer hielt den Vortrag daraufhin, wie er es in einem Brief nennt, wutentbrannt in seinem Hörsaal der Leipziger Universität. Abgedruckt wurde er, der die umfangreichsten und heftigsten Reaktionen unter allen Publikationen Meyers in der DDR auslöste, schließlich in der Zeitschrift des Kulturbundes im Sonntag. Bemerkenswert ist schon der Einstieg, in dem ein programmatischer Negativismus anklingt. Es heißt, Zitat, verehrte Hörer, es steht zu erwarten, dass mancher unter Ihnen, wenn jetzt meine Rede verklang, mit sonderbarem Lächeln den Kopf schütteln wird. Wo bleibt denn hier das Positive, wird er meinen. Auch von meinem Pessimismus wird vielleicht die Rede sein und davon, dass kein Ausblick gegeben werde, dass mein Vortrag also, um es mit den Worten unserer Zeitungssprache zu sagen, der Perspektive ermangle. Zitat Ende. Das verwendete Erich Kästner Zitat, wo bleibt das Positive, kennen manche hier vielleicht aus Adornos Vorlesung über negative Dialektik. Nicht nur äußerte Meyer dies in einem Staat, der sich den Negativismus explizit verbat, auch hatte das Zitat in der DDR noch eine weitere provokative Dimension. In der letzten Strophe von Kästners Gedicht aus dem Jahr 1930 heißt es, Zitat, die Zeit liegt im Sterben, bald wird sie begraben, im Osten zimmern sie schon den Sarg. Zitat Ende. Meyer erlaubt sich jedoch anschließend eine Wendung und kündigt seine Betrachtungen als optimistische an, insofern sie geäußert würden im Hinblick auf eine mögliche Verbesserung, wohingegen Pessimismus in einem Ausgehen von Immergleichheit bestünde. Er stellt die Notwendigkeit von Kritik für tatsächlichen Fortschritt heraus und nimmt sich darum der DDR-Literatur an, denn deren Tisch sei kärglich gedeckt. Was Meyer in seinem Beitrag insgesamt einfordert, ist eine Modernisierung der Literatur, während er mit der Engstirnigkeit der dogmatischen Literaturpolitik abrechnet. Es folgten heftige Angriffe auf Meyer, die ihn aber nicht davon abhielten, weiterhin offensiv in die Erstarrungen des Kulturbetriebs einzugreifen, bis er 1963 nach aggressiven Reaktionen auf seine Aufsatzsammlung Ansichten zur Literatur unserer Zeit die DDR verließ. Seine nachträgliche Einordnung in der DDR habe sich, Zitat, eine nackte Dialektik der Aufklärung ausgedrückt, eine, Zitat, Verstrickung der maßlosen Zuversicht mit der geheimen Verzweiflung, Zitat Ende, trifft nicht schlecht die verordnete Verdrängung und das Ausbleiben, um mit Klaus Heinrich zu sprechen, der Reflexion kollektiver Selbstzerstörungsprozesse im Staatssozialismus. Allerdings hält Meyer auch an der dort anvisierten Möglichkeit einer vernünftigen Einrichtung der Gesellschaft fest, wenn er schreibt, dass, Zitat, das Scheitern nicht gegen die kühne, prometische Anmaßung spricht, die zur Projektierung des grandios Absurden führte. Zitat Ende. Meyer sucht, eine Denkmöglichkeit offen zu halten. Das kann allerdings nur negativ gewendet funktionieren. Die prometisch-kommunistische Idee muss an die Möglichkeit ihres Scheiterns erinnert werden und das aushalten können, um fähig zur Selbstkorrektur zu bleiben. Dazu möchte ich auf Heiner Müller verweisen, der diese negative Wendung schon während des Bestehens der DDR dort immer wieder praktizierte, ohne jedoch seine Solidarität mit der Idee des Sozialismus aufzugeben und ohne in Willkür und Beliebigkeit abzudriften. Seine Versuchsreihe, die Stücke Philoktet, der Horatia und Mauser, verstehe ich als eine Form negativ-dialektischen Denkens. Ein solches konnte sich also auch in der DDR artikulieren, nur eben in der Dramatik und auf der Bühne, abseits der Philosophie. In meiner Arbeit nimmt Müller die Position eines DDR-Adornos ein. Mit der Dialektik der Aufklärung ist das Stichwort genannt, um zum Beginn des Vortrags zurückzukehren. Ich erwähnte bereits, dass schon 1949 in Sinn und Form das Odysseus-Kapitel abgedruckt wurde. Im Jahr 1989 erschien dann, wie gesagt, die ganze Dialektik der Aufklärung. Die Geschichte des DDR-Sozialismus lässt sich so erzählen, gerahmt von der Publikationsgeschichte der Dialektik der Aufklärung dort. Sie ist als Verwirklichungsversuch der Ideen der Aufklärung Teil ihrer Geschichte. Damit kommen wir zum angekündigten Skandalon der Philosophie und der Frage, womit weitermachen. Das Skandalon ist eins für die Philosophie, das nämlich die Verwirklichung der philosophischen Idee allgemeiner Befreiung, also die Verwirklichung der Menschheit als einem Gattungssubjekt, vorerst gescheitert ist, also das Scheitern des Sozialismus. Es ist aber auch die Philosophie selbst in der Spannung, in die sie sich zum Gegebenen versetzen kann. Als solche stellte sie auch in der DDR, wo sie emphatisch betrieben wurde, eine Provokation dar. Damit ist die zugegebenermaßen etwas unbefriedigende und vielleicht wenig überraschende Antwort auf die Frage, womit weiterzumachen ist, mit dem philosophischen Denken. Zwar hat sich manches seit Adornos Zeiten verändert, auch haben sich manche seiner Begrifflichkeiten abgenutzt, doch diese fundamentale Einsicht über das Denken als Residuum der Revolution ist nach wie vor gültig. In Adornos Aufsatz über Resignation heißt es, Zitat, was triftig gedacht wurde, muss woanders von anderen gedacht werden, Zitat Ende. Triftig gedacht wurde nicht nur das Individuum, sondern auch die für es ökonomisch vernünftig organisierte Gesellschaft.
Dies ist das Ende vom Anfang. Das hast du vorher schon gehört. Von einer zweifelhaften Stimme, die mit gespaltener Zunge spricht. In den 3-4 Kneipen, wo wir uns austauschen gehen, da wissen sie es aus Erfahrung besser, und was passiert von Zeit zu Zeit, mach dir keinen Kopf darum, oh no. Thank you. mir zu Hause. Du magst die Frage nicht mehr hören. Und du denkst, was bleibt mir denn übrig, als zu sehen, wo man bleibt. Man muss ja sehen, wo man bleibt. Und du suchst immer wieder das Weite, dessen Ende du doch schon siehst. Zurück in deinen Kreisen, kleine Kreise ziehen, weiter seine Runden drehen, noch eine Runde. Aus Angst vor Konsequenzen haben wir hier in Hamburg die längsten Bänke der Welt.
Jawohl, jawohl!
Da wird geschoben, bis sich die Balken biegen. Und bis auch hier Jugend als Tugend durchgeht. These rooms are made for waiting. Oh no, that's just what we do. And one of these days, these rooms are gonna collapse all over me and you, yeah.
Das mit These Rooms Are Made for Waiting. Davor hörtet ihr einen Vortrag, den Katrin Witter am 3. Juli diesen Jahres in Berlin gehalten hat. Das Skandalon der Philosophie, kritische Theorie und DDR. Das war's auch schon wieder, verehrte Hörerinnen und Hörer. Das war quergelesen. Wir hoffen, euch hat der, wie wir fanden, ziemlich großartige Vortrag von Katrin Witter auch gefallen. Vielleicht mochtet ihr die Musik. Ansonsten, wir freuen uns natürlich immer über Kritik, Anregungen etc. Veranstaltungshinweise, von denen ihr meint, dass sie in dieser Sendung gut untergebracht sind. Und ja, hoffen, dass ihr euch auch in Zukunft nichts gefallen lassen werdet. Macht's gut. Tschüss.
C'était déjà l'aube de cette fatigante journée que nous voyons finir quand le jeune Marx écrivait à Rouget « Vous ne me direz pas que j'estime trop le temps présent. Et si pourtant je n'en désespère pas, ce n'est qu'en raison de sa propre situation désespérée qui me remplit d'espoir. »
Emma Dienstags um 12 Uhr.
Quergelesen.
Toleranz, Toleranz. Toleranz, voll und ganz Toleranz.